Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich könnte mir vorstellen, ihr habt in den letzten Wochen auch richtig geschwitzt. Als wir uns in den Sommerwochen getroffen haben, hier mit dem Hauskreis im dritten OG dienstagsabends, hatten wir einmal sogar 37 Grad. Also das war schön warm. Ich denke, das hat ein bisschen geholfen, diese Hitzewelle, dass wir uns hineindenken konnten in Wüste, in Hunger und Durst. Ganz passend zu unserer Afrika-Deko und den Predigtinhalten unserer Sommerferienwochen, die ja so um dieses Thema Wüste, Hunger, Durst und Sehnsucht kreisen. Ich habe diesen alttestamentlichen Text gewählt, den Anni uns gerade gelesen hat, weil er mich neulich persönlich angesprochen hatte. Wir hatten zu Beginn der Sommerferien eine Kinderfreizeit und auf der Kinderfreizeit machen wir es immer so, dass wir Mitarbeiter uns morgens um 7 treffen, bevor die Kinder wach sind und nochmal so stille Zeit haben, um persönlich bei Gott aufzutanken. Und da habe ich in meiner Bibellese, so gerade als die Sonne über die Dächer kam und die Wiese beschien, wo ich saß, diesen Text gelesen. Und ich fand ihn sehr ermutigend, Gottes Versorgung zu vertrauen. Und ich muss sagen, als ich dann von der Kinderfreizeit zurückgefahren bin, war ich super dankbar, denn ich habe Gottes Versorgung in jeglicher Hinsicht tatsächlich erlebt. Ich denke, das können wir auch so für die ganze Freizeitgruppe sagen, für alle knapp über 100 Menschen, die dabei waren. Als ich an dem Abend in den Hauskreis ging, habe ich erzählt, dass ich ungewöhnlich erfrischt bin. Nach solchen Tagen ist man eigentlich völlig erledigt, normalerweise und natürlicherweise. Aber ich war eigentlich immer noch ganz erfrischt und gut drauf. Und das empfand ich als großen Segen Gottes, dass solche intensiven Tage einen gar nicht auslaugen müssen, sondern Gott offensichtlich von Tag zu Tag uns da etwas zufließen lässt, was übernatürlich ist. Also Hunger, Durst, Wüste. Heute soll es um den Klimawandel in unseren Herzen gehen. Dass wir Gott erleben in und auch trotz Wüstenzeiten. Gott erleben in Wüstenzeiten. Was war die Situation unseres Textes? Also Ahab, der König über das Nordreich Israel von 871 bis 852 vor Christus, mit Residenz in Samaria, war ein von Gott emanzipierter König, der in seiner Rebellion gegen Gott das ganze Volk Israel auf Abwege führte und in Irrlehre hinein. Gegen Irrlehre erwies Gott immer wieder seine Boten kommen und aufstehen. Und so schickte er auch den Propheten Elia, um den König zu warnen, dass es in den nächsten Jahren nicht regnen wird. Und das wirkt fast wie eine Ironie, denn der heidnische Gott Baal, den König Ahab in Israel anbeten ließ, der sollte angeblich der Gott des Regens und der Gott reicher Ernten sein. Und dann würde er doch, ausgerechnet er, nicht gegen die Dürre helfen können. Ahab hatte auch viele Baalspriester zur Verfügung, aber auch sie würden in den nächsten Jahren nicht für Regen sorgen können. Und neben dem Götzendienst hatte Ahab auch noch eine starke militärische Verteidigung in seinem Land aufgebaut, so als Sicherheit. Auch die würde dem Volk angesichts der Dürre nichts nützen. Sicherheiten können trügerisch sein. Wir können heutzutage auch ganz verschiedene Sicherheiten im Leben wählen. Das können Geldanlagen und Versicherungen sein, Bildung, Ernährung, gewisse Hobbys, Beziehungen. Und damit versuchen, unser Leben möglichst in Kontrolle zu haben. Und im Ernstfall wird es sich dann zeigen, was uns tatsächlich trägt und hält. Unser Götzendienst sieht sicher anders aus als damals zur Zeit von König Ahab. Aber nach wie vor ist Götzendienst immer noch das, was Gottes Liebe ersetzen soll. Alles, was wir grundlegend brauchen und abseits von Gott her ersehnen und beziehen, sind im Licht der Bibel Götzen. Jeder und alles kann uns also zum Götzen werden, auch Dinge, die eigentlich an und für sich gut und von Gott gegeben sind. Immer das, wenn wir von Menschen und Dingen das Tiefste erwarten, das, was uns Gott nur geben kann. Und deshalb stellt sich dann mit diesem Text auch die Frage, worauf baust du denn eigentlich? Worauf vertraust du in deinem Alltag. Ermutigend zeigt diese biblische Geschichte, wie Gott ist und räumt auch noch gleich mit allen möglichen falschen Gottesbildern auf. Diese Geschichte lehrt uns, dass und wie der lebendige, persönliche Gott der Bibel die Menschen, die ihm vertrauen, tatsächlich liebevoll und oft überraschend auch in Wüstenzeiten versorgt. Wüstenzeiten, Dürre, das kann sich insgesamt mal zwischendurch als Lebensgefühl einstellen oder in irgendwelchen Teilbereichen unseres Lebens. So wie sich in der Wüste Durst breit macht, können wir auch danach dürsten, dass sich unsere Lebensverhältnisse zum Beispiel ändern, zum Guten verändern, dass etwas aufblüht, was wir ersehnen. Beziehungen können verkrustet, vertrocknet sein, sodass wir uns nach neuem Leben in diesen Beziehungen sehnen, nach neuer Lebendigkeit, nach Dynamik, nach Gesundheit. In allem Erleben gilt ermutigend, Gott ist ein Gott, der die Wüste zum Blühen bringt. Und das möchte er auch in deinem Leben. Gott ist für dich. Gott ist für dich da. Gott will dich versorgen. Und wir haben es eindrücklich von Siegfried gehört, der auf ein langes Leben zurückschauen kann, noch viel weiter als wir das können. Und er hat das persönlich immer wieder erlebt. Gott ist für dich. Er ist auch für uns als Gemeinschaft. Er wird uns auch als Gemeinde versorgen. Und er wirbt immer wieder und so auch heute um dein Vertrauen für die Situation, in der du dich gerade befindest. Dabei überrascht Gott seinen Elia damit, auf welche Weise er ihn versorgen wird. Wir haben ja manchmal sehr eingeschränkte Vorstellungen und Gott möchte sie aufsprengen und unseren Horizont weiten. Gott greift nämlich hier in dieser Geschichte ein, um Elia zu versorgen, und greift zurück auf ausgerechnet Raben. Das waren für streng gläubige Juden unreine Vögel. Ausgerechnet mit ihnen versorgt er seinen Elia und dann später ausgerechnet durch eine ausländische Witwe, eine für jüdisches Empfinden unreine, weil heidnische Person, eine Phönizierin, heutige Libanesin würden wir sagen. Und wir sehen hier in diesem alttestamentlichen Wirken Gottes über die Grenzen Israels hinaus schon so eine Vorschattung auf das, was im Leben Jesu und dann im Wirken des Heiligen Geistes deutlich werden wird im Neuen Testament. Gott wirkt in seiner Welt durch alle Lebenssituationen und auch an Menschen aller Nationen. Die Frage, bist du offen dafür, dass Gott in deinem Leben anders wirkt und anders versorgt, als du es dir vorstellst? Unser Text in Kapitel 17 des ersten Königsbuch hat drei Teile. Ich möchte diesen Inhalt trinitarisch, also auf unsere Beziehung zum dreieinen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, deuten. Und ich möchte den Text in ein neutestamentliches Licht rücken, weil wir das Neue Testament vom Alten her, weil wir das Alte Testament immer vom Neuen her belichten. Und heute möchte ich zwei Teile rausgreifen, nämlich Verse 1 bis 6 und die Verse 7 bis 16, also die ersten beiden Teile, und nächsten Sonntag Teil 3, das sind dann die Verse 17 bis 24. Kommen wir zum ersten Teil. Da geht es also um ein Klima, in dem Leben gedeiht, nämlich in dem Klima der fürsorgenden Liebe Gottes. Wir werden hier Zeugen von Elias Versorgung am Bach Krit. Wir geraten auch in unserem Leben mal in Dürreperioden. Und es ist gut, wenn wir das nicht verdrängen, sondern ganz realistisch damit umgehen, schon im Vorfeld. Wir sollten, ohne negativ oder ängstlich zu sein, eine gesunde Grundeinstellung zum Leben auf dieser Erde haben, dass uns jederzeit alles passieren kann und darf, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und so bekommt auch Elia Auswirkungen dieser Dürreperiode zu spüren. Aber da ist Gottes großes Versprechen. Geh, ich habe befohlen, dich dort, nämlich am Bach Krit, zu versorgen. Ich habe befohlen, dich dort zu versorgen. Ich weiß nicht, wohin du gerade unterwegs bist, was gerade deine Situation ist, aber ich bin mir sicher, dass Gott es über dein Leben auch spricht. Ich werde dich versorgen. Vielleicht schaust du in die nächsten Wochen, Monate oder aufs nächste Jahr und weißt nicht, wie es familiär oder beruflich in irgendeiner Situation weitergehen wird. Aber Gott sagt, ich habe befohlen, dich dort zu versorgen. Elia hat es nicht bequem und auch wir werden es nicht immer bequem haben. Elia muss sich aufmachen. Gott sagt, geh. Er muss aus Gewohntem aufbrechen, eine Phase des menschlichen Alleinseins durchleben und Gottes Versorgung Tag für Tag vertrauen lernen. Zwar ganz ohne auf eigene Vorräte oder Sicherheiten zurückgreifen zu können. Aber Elia geht mit diesem Versorgungsversprechen als Rückenwind und er wird am Bach Krit versorgt. Wo brauchst du Gottes Versorgung? Gerade, demnächst oder in der nächsten Zeit? Willst du auch mit diesem Versorgungsversprechen Gottes in deine Zukunft gehen? Heute hier rausgehen und dieses Versorgungsversprechen mit in deine Woche nehmen? Elia erlebt, was Jesus im Neuen Testament seinen Nachfolgern in Matthäus 6 in der Bergpredigt verspricht. Gott versorgt, und zwar eben oft nicht im Voraus, sondern von Tag zu Tag. Das hält uns nämlich in einer ganz gesunden Abhängigkeit zu Gott und bewahrt uns davor, mit dem, was wir gerne so als Vorrat hätten und horten würden, unabhängig, gottlos selbstsicher zu werden. Wir sollten mit dem, was wir nicht im Voraus haben, hadern, sondern im Gegenteil es begrüßen, weil es auch ein Geschenk ist, sich jeden Tag abhängig zu wissen von Gottes Fürsorge. So sehr ich es als Pastorin zu schätzen weiß, wenn Gott schon im Voraus passende Ideen, Themen, Klarheit, Orientierung gibt, bin ich doch jeden Tag wieder auf Gottes Leitung angewiesen. Ich freue mich, wenn Gott mir längerfristig einen Bibeltext oder einen Gedanken, ein Thema ins Herz legt. Aber ich bin oft darauf angewiesen, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, manchmal von Moment zu Moment spontan, kurzfristig zu reagieren. Mich leiten zu lassen, was für die Gemeinde oder Einzelne richtig ist. Ich kann meinen Beruf gar nicht ausüben, ohne täglich Gott zu vertrauen, dass er mich inspiriert. Ich habe von mir aus nicht das zur Verfügung, was ich morgen und übermorgen brauchen werde. Ich habe es nicht im Voraus. Und deshalb brauche ich diesen täglichen Kontakt mit Gott, um unbeschwert durch den Tag zu gehen, um unbeschwert und beherzt Menschen zu dienen. Und diese Spannung müssen wir aushalten, dass sich Gottes Versorgung eben in der Regel nicht vom Sofa aus ereignet, sondern auf dem Weg, den er uns weist. Unterwegs nämlich. Elia muss ja los zu dem Bach, er muss den Jordan überqueren, er muss in Ostjordanland gehen zu diesem Bach. Und so müssen wir auch manchmal erstmal die nächsten Schritte gehen, um zu sehen, ob sich Gottes Versorgung ereignet. Eben nicht vom Sofa her. Und wir müssen uns also dieses Vertrauen durch Gottes Wort jeden Tag neu ins Herz pflanzen lassen. Gott hat uns seine Nähe und sein Wort dafür geschenkt. Und wir sind dafür verantwortlich, dieses Versorgungsvertrauen eben jeden Tag hineinzuholen in unser Leben, es aufzusaugen, damit es in uns wachsen kann und immer tiefer auf dem Grund unserer Seele verankert ist und dann auch abrufbar ist für schwierige Zeiten, für Herausforderungen. Dass da etwas gewachsen ist, worauf wir zurückgreifen können. Mit Gott unterwegs zu sein, ist eben nicht immer leicht. Und Elia kann auch am Bach Krit dann nicht bleiben, da der auch noch austrocknet. Obwohl sich Elia vielleicht gerade erst zugegeben an diese spezielle Versorgung durch Raben gewöhnt haben wird. Er muss wieder los, Schritte weitergehen, weiterwachsen, neue Erfahrungen sammeln. So hat sich Gott unser Leben ausgedacht. Und bist du bereit, aus vielleicht einer Gewohnheit und deiner Bequemlichkeit aufzustehen und einen Schritt weiter zu gehen, vielleicht wenigstens den nächsten Schritt im Vertrauen, weil du empfindest, Gott hat zu dir gesprochen oder Gott spricht heute zu dir. Wir werden manches vom Sofa aus nicht erleben. Und Elia wird froh gewesen sein am Ende, dass er tatsächlich diese 20 Kilometer zu diesem Bach Krit gegangen ist. Denn was er da dann erlebt, das hat seinen Glauben gestärkt. Wenn wir in die Geschichte schauen, wo befinden wir uns denn überhaupt? Also, Elia war da am Bach Krit.
Eigentlich war er im Westjordanland gewesen, ist dann aber über den Jordan zum Bach Krit und wurde dort eine Weile versorgt. Aber dann konnte er nicht bleiben und Gott schickt ihn, und das war damals ein weiter Weg, 100 Kilometer nach Norden, nach Zapat. 100 Kilometer quer durch die Wüste, durch fremdes Land, ohne Navi, ohne Kompass, ohne Handy. Eine Stadt zwischen Sidon und Tyros. Und manchmal haben auch wir weite Wege zu gehen. Aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Gott sagt, geh. Und es ist wichtig, in Zeiten des Alleinseins mit Gott, diese Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Dieses Alleinsein auch auszuhalten, daran zu reifen. Aber definitiv ist Gottes Urbestimmung für uns nicht allein sein, allein mit Gott sein, sondern Gemeinschaft. So wie Gott uns an seinen Tisch ruft, so möchte Gott auch, dass wir mit Menschen Gemeinschaft pflegen, denn Gott möchte in Gemeinschaft dabei sein. Er versorgt also Elia, indem Elia nun Gastfreundschaft genießen kann. Er hatte am Bach Krit Gottes Gastfreundschaft erlebt und genossen und nun ist er selbst zu Gast bei einer Witwe. Und ausgerechnet durch die Ärmlichkeit dieser Witwe wird Elia versorgt. Gott kommt durch Elia, aber auch zu Gast zu der Witwe. Und Elia versorgt wiederum dann diese Witwe durch Gottes Möglichkeiten. Es ist eine großartige Versorgungsgeschichte von Gott zu seinem Elia und wieder zu dieser Witwe, die diesen Gott gar nicht kannte. Am Ende profitiert sie selbst davon, das werden wir nächste Woche noch näher auf besondere Weise erleben. 1. Könige 17, in Vers 15 heißt es, und tatsächlich hatten sie Tag für Tag genug. Nicht im Voraus. Sie konnten nicht einmal mit einem großen Fuhrwerk einen großen Einkauf irgendwo erledigen und das im Keller horten. Tag für Tag erlebten sie, dass das Mehl nicht ausging. Tag für Tag. Und ich möchte diesen Abschnitt der Tischgemeinschaft neutestamentlich übertragen. Jesus ist doch bei Menschen eingekehrt, die dafür offen waren. Und er hat gefragt, ob er ihr Gast sein darf. Und wenn Menschen Jesus als Gast aufnahmen, dann hat sich ihr Leben zum Besseren verändert. Jesus hat selbst einmal gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Jesus selbst ist das, was wir im tiefsten brauchen. Bei ihm, in der Freundschaft mit ihm, stillt sich unser letzter Lebenshunger. Wir sollten Jesus nahe sein, denn dort wird unser Hunger gestillt. Und es gibt ja dieses Tischgebet, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Jesus möchte unser Leben sättigen, indem er kommt und Freundschaft mit uns lebt. Gast sein, das war ja zur Zeit des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes das höchste Recht, was es überhaupt gab. Und so ist es ja noch in manchen Teilen unserer Welt. Gaststatus bedeutet also nicht deutsch, du bist bloß Gast, sondern du bist sogar Gast. Wer Gast ist, bekommt die höchste Wertschätzung. Wir kennen sowas Ähnliches aus unserer Kultur, vielleicht höchstens aus dem Kaufmännischen, so nach dem Motto, der Kunde ist König. Hier in diesem Kontext ist der Gast König. In diesem Sinne möchte Jesus Gast, König in unserem, in deinem Leben sein. Willst du das? Darf Jesus in diesem Sinne Gast und König sein in deinem Leben? Möchtest du so eine Tisch- und Lebensgemeinschaft mit Jesus haben? Hast du einen Stuhl für Jesus frei, dieser freie Stuhl, den wir da auf dem Bild sehen? Oder ist dein Leben eigentlich zu voll und zu besetzt? Willst du Jesus heute diesen freien Stuhl anbieten? Und soll das zu deinem Gebet werden, zu deinem täglichen Gebet, wenn du morgens aufstehst, komm, Herr Jesus, sei du mein, sei du unser Gast? Wenn Jesus an deinen Tisch kommt, dann wirst du von Gott her versorgt werden. Dann fließt der Segen Gottes an deinen Tisch. Und er soll dann wieder weiterfließen für die Menschen, für die du dein Leben öffnest. Es ist so ein Geheimnis Gottes, dass wir durch Hingabe teilen, durch Gemeinschaft und Gastfreundlichkeit, durch Großzügigkeit nicht ärmer werden. Das kann man eigentlich gar nicht wirklich erklären. Aber wir werden dadurch reicher. Durch Gemeinschaft mit Gott und miteinander wird auch auf eine tiefe Weise Hunger gestillt. Tatsächlich hatten sie miteinander Tag für Tag genug. Nicht umsonst heißt ja das Tischgebet: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Vereinzelung ist im Reich Gottes einfach gar nicht vorgesehen. Natürlich Individualität, also wunderbare Einzigartigkeit sehr wohl, aber eben nicht Individualismus, dieses Kreisen um sich selbst. Gastfreundschaft bewahrt uns vor Leere, vor Einsamkeit des armen um uns selbst Kreisens. Wer also Jesus ins Leben einlädt, der entwickelt auch einen Lebensstil von Gastfreundlichkeit, einen einladenden Lebensstil, der erfährt auch den Segen von gelebter Gastfreundlichkeit Gottes. Wer darf bei dir mit am Tisch sitzen? Mit dir und Jesus. Wie gastfreundlich bist du eigentlich auf so einer Skala von 0 bis 10? Wen hast du in letzter Zeit eingeladen? Oder wen willst du einladen, vielleicht auf diesen Gottesdienst hin? Gastfreundlichkeit ist für Jesus-Nachfolger keine Option, sondern biblisch selbstverständlich geboten. Eine Vertrauensreaktion, eigentlich eine Liebesreaktion auf die großzügige Gastfreundlichkeit, Freundlichkeit unseres Gottes, auf die großzügige Gemeinschaftsfähigkeit unseres Gottes, der an seinen Tisch alle lädt. Eine Liebesreaktion auf Gottes Großzügigkeit. Wie großzügig bist du? Im Rahmen von Tischgemeinschaft lässt sich übrigens auch die gute Nachricht viel besser teilen. Sie lässt sich nämlich sehen, sie lässt sich schmecken, sie lässt sich spüren. Gastfreundschaft leben. Alles fängt mit Begegnung an. Da, wo wir Menschen wirklich begegnen, überhaupt Begegnung zulassen, näher hinsehen, zuhören, uns austauschen, uns kennenlernen, dann kommt auch Wertschätzung auf. Und wenn Gott in die Mitte genommen wird, dann verbindet er auch noch übernatürlicherweise, was vielleicht menschlich einfach gar nicht zusammenpasst und sich menschlich nicht ineinander fügen will. Am Tisch Gottes ist für alle Platz. Wenn wir an den Tisch Gottes kommen, dann kommt es auch zu vielen Begegnungen. Und wenn Jesus unser Gast ist, dann öffnet er unser Herz für andere, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ermutigt werden. Als Gemeinde machen wir ja gerade ein Experiment. Jeden letzten Sonntag im Monat haben wir nicht hier einen Gottesdienst, sondern nehmen uns Zeit für Gastfreundschaft. Ich habe schon von einigen gehört, wie sie das gelebt haben und was sie dabei erlebt haben, teilweise großartige Geschichten. Vielleicht solltet ihr euch eure Geschichten merken, dass wir demnächst einfach nochmal davon hören können, was ihr damit erlebt habt. Manche haben die Sonntage positiv genutzt. Sie haben Arbeitskollegen eingeladen mit Partnern und Kindern, damit man sich mal so privater, persönlicher kennenlernen kann. Andere haben alte Bekannte besucht und tatsächlich spontan angetroffen und wieder Kontakt aufgenommen, und es haben sich berührende Wiedersehensgeschichten ereignet. Wir in unserem Hauskreis, wir genießen Hausfreundschaftsbrunchs immer wieder an verschiedenen Orten mit verschiedenen Gastgebern. Letzten Sonntag wollten wir uns an einem Grünstreifen hier treffen zum Picknicken. Und dann konnten wir spontan noch jemand dazuladen, der hier in der Gemeinde aufgeschlagen war und eigentlich hier Gottesdienst feiern wollte. Insofern war es ein Gastfreundschaftsbrunch auch noch für jemand, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten. Gastfreundschaft leben, ein Stück Freundlichkeit Gottes leben, wo wir uns einander zuwenden, ereignet sich Gott. Gott wirkt da, wo wir lieben, da, wo wir Menschen in unser Herz lassen. Und Gott kann da viel besser seine gute Nachricht platzieren, da, wo wir einander Herzen öffnen, wo wir offen füreinander sind, wo wir uns mitteilen. Da können wir auch viel besser und einfacher davon erzählen, was uns bewegt, was wir mit unserem Gott erlebt haben. Da können wir leicht Akzente setzen. Da, wo Jesus Gast sein darf, da sind auch andere willkommen. Und da wird sich Jesus selbst offenbaren, in dem Miteinander. Und er wird durch uns Wege finden, dass wir anderen Menschen von ihm erzählen können, wenn sie dabei sind, etwas zu schmecken und zu sehen von Gottes Freundlichkeit. Wir haben heute Tischgruppen, heute das letzte Mal in diesen Sommerferienwochen. Nächste Woche beginnt ja die Schule. Und so könnt ihr euch jetzt an den Tischgruppen gleich als Gastgeber fühlen. Stellt euch kurz vor, wenn ihr euch nicht kennt, betrachtet euch mal mit diesen wertschätzenden Augen und mit wertschätzendem Herzen. Dient einander, indem ihr etwas mitteilt, indem ihr nicht mauert, sondern euch selbst auch öffnet und zuhört, was der andere zu teilen hat. Hört einander zu und begegnet in all dem Gott. Wir haben dafür 25 Minuten Zeit, uns auszutauschen über Beispiele der fürsorgenden Liebe Gottes, die wir erlebt haben, über diese Vorstellung, was das in uns auslöst, Jesus als Gast in unserem Leben. Und wie kann Freundschaft zu Jesus uns zu einem gastfreundlichen Leben inspirieren? Vielleicht erzählen wir uns mal, wer denn kürzlich bei uns zu Tisch gesessen hat oder wo wir eingeladen waren, wie das gewesen ist, wo wir nicht alleine geblieben sind in unserem vielleicht üblichen alltäglichen Setting. Gott möchte uns versorgen und er versorgt uns durch Gemeinschaft. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, danke, dass du uns versorgst, dass deine liebevolle Versorgung von Tag zu Tag wie so ein Umhang sein soll, ein wärmender, liebender Umhang, den du für uns bereithältst. Danke, dass wir darauf trauen dürfen. Und danke, dass du uns an deinen Tisch lädst und dass da andere Platz haben. Jesus, wir wollen dich heute neu in unser Leben einladen. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Und hilf uns, dass wir von dir Gastfreundlichkeit leben. Dass wir deine große Liebe wieder weiter verschenken. Dass wir mit unserem Leben nicht zurückhalten, nicht Menschen beschweren, sondern ermutigen. Dass sie nach einer Begegnung mit uns froher, fröher, fröhlicher, freier sind. Danke, dass du das wirken willst, auch jetzt in unserer Gemeinschaft. Amen.